Die Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
Folge 3, die Geschichte deines Lebens, heute mit Chris Kruse. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Chris.
Hallo Katrin.
Unsere erste Begegnung, Chris, war, wie soll ich das beschreiben? Jetzt im Nachhinein, sage ich, war zauberhaft. Damals war sie für mich sehr sonderbar. Das war nämlich auf der Hochzeit meines Schwagers. Und da steht ein Mann in Uniform auf, hat eine Akustikgitarre in der Hand, setzt sich während der Trauung nach vorne und fängt an zu singen, sodass ich jetzt allein beim Gedanken schon wieder Gänsehaut bekomme. Das war damals so skurril, dieses Bild für mich, weil in meinem Kopf wahrscheinlich dieses Bild und dieses Gefühl nicht zusammengepasst hat. Der Bundeswehrsoldat, der so unglaublich viel Gefühl hat. Heute weiß ich, dass es einfach nur in meinem Kopf war, diese Vorstellung, dass das nicht zusammenpasst. Ist die Musik heute noch immer ein großer Bestandteil deines Lebens?
Ich würde sagen, die Musik hat ein bisschen an Stellenwert verloren, nachdem ich beruflich neue Wege gegangen bin und mich einfach konzentrieren wollte auf andere Dinge. Für mich war damals Musik neben der Zeit als Offizier in der Bundeswehr so ein Yin-Yang, so ein Ausgleichselement. Und mittlerweile ist es so, dass Musik tatsächlich nur noch so ein kleines Hobby geblieben ist, weil ich viel Zeit und Energie investiert habe ins Reisen und ins Filme machen, was am Ende ja auch das Ende meiner Zeit bei der Bundeswehr hauptsächlich mitbestimmt hat, eben Filme für die Bundeswehr zu machen. Und eine ganze Weile war Musik tatsächlich einfach so der Ausgleich, und das war wirklich wichtig für mich, ja.
Inwieweit hat die Bundeswehr dich verändert? Oder hat sie dich verändert?
Die Bundeswehr hat mich nicht nur verändert, die Bundeswehr hat mich gemacht. Ich bin zur Bundeswehr gegangen mit dem Ziel Persönlichkeitsentwicklung. Ich hab mich nicht von dem Bild des Soldaten, wie man es aus den Medien oder aus der Werbung der Bundeswehr kennt, leiten lassen, sondern tatsächlich von meinem Gefühl, okay, da ist eine Organisation und da ist auch eine Kultur, die mich herausfordern wird und an der ich wachsen muss. Und ich wollte genau in diese Situation mich begeben, so wie andere Menschen vielleicht nach Afrika gehen und wissen, okay, was da Neues an Eindrücken aus der Zukunft, wusste ich, dass in der Bundeswehr mein Leben auf den Kopf gestellt wird, in vielen Aspekten. Und insofern hat mich die Bundeswehr eben nicht nur verändert, sondern tatsächlich gemacht. Also 12 Jahre meines jungen Lebens, ich bin mit 19 zur Bundeswehr gegangen, das ist ein sehr, sehr großer Teil, der bleibt.
Dann hast du die Bundeswehr verlassen und hast gesagt, hast dich dem Reisen gewidmet und hast dich auch dem Filmen gewidmet. Was ist da jetzt in der Zwischenzeit passiert? Wie lange ist das her, dass du weg bist von der Bundeswehr?
Das ist noch gar nicht so lange her. Das fühlt sich für mich sehr lange an und es klingt auch sehr lange, weil ich schon viel gemacht habe. Aber ich bin erst zum 1. Juli diesen Jahres, 2017, bin ich vollends aus der Bundeswehr raus. Dann ist mein 12-Jahre-Vertrag geendet. Es gab aber so eine Übergangsphase von 2 bis 3 Jahren für mich, denn ich wusste schon vor 2,5 Jahren, dass ich gehen werde. Das war damals definitiv meine Entscheidung. Und damit hat das Gehen und das Gehen aus der Bundeswehr und das Ankommen in einem anderen Leben eigentlich begonnen. Und ich habe vor 2,5 Jahren angefangen, viel zu reisen, viel meine Freizeit und auch Wochenenden zu nutzen, Urlaub zu nutzen, um auf der ganzen Welt Freunde zu besuchen, um zu Yoga-Retreats zu fahren, um andere schöne Dinge zu machen, die ich vorher mir so nicht mir so nicht genommen habe, weil mir irgendwie klar war, okay, das Leben in der Bundeswehr geht halt weiter und ich wusste damals nicht, wann es endet. Aber jetzt war klar, ich werde gehen und ich habe mir ganz aktiv halt einen Weg gesucht nach draußen.
Wie das
Und
klingt, ne? Ein Weg nach draußen. Als ob man da wie so eingesperrt wäre.
auf eine Art und Weise ist man eingesperrt und sperrt sich selber ein, weil es eine eigene kleine Welt ist. Es hat seine eigenen Regeln, Rituale. Es ist natürlich ein stark hierarchisches System. Und gleichzeitig hat man da Freunde und fast familiäre Verbindungen mit ganz vielen Menschen aufgebaut in den vielen, vielen Jahren. Und man muss halt auch wissen, dass man in 12 Jahren Bundeswehr so viele verschiedene Menschen trifft und so viele verschiedene Verwendungen, also verschiedene Tätigkeiten ausübt. Das geht an einem nicht spurlos vorüber. Und für mich war es einfach an der Zeit, eine Konstante zu finden, die eben nicht mit der Bundeswehr zu tun hat. Denn Bundeswehr war immer die große Konstante und in meinem Urlaub oder Freizeit gab es Abwechslung. Und ein Leben nach der Bundeswehr brauchte für mich eine andere Konstante als den Dienst oder eine andere Konstante als den Dienstplan und meine Uniform.
Gab es da einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt muss oder will ich etwas in meinem Leben verändern und das ist der Schritt raus ins zivile Leben?
Also was die Entscheidung, die Bundeswehr verlassen angeht, gab es nicht einen distinkten Moment. Es gab verschiedene Entscheidungen in der Zeit oder auch Entscheidungen, die für mich getroffen wurden von außen innerhalb der Bundeswehrzeit, wo mir dann klar wurde, dass der Weg da nicht weitergeht. Einfach weil ich für mich andere Lebensziele gesteckt hatte. Es gab aber einen Moment, also es gibt einen Moment, an dem ich die Entscheidung treffen musste, an der ein Vorgesetzter gesagt hat, ich fahre jetzt in Urlaub und in 8 Wochen komme ich wieder. Und du musst mir dann sagen, wie es weitergeht mit dir hier bei uns, damit ich dich fördern kann und damit ich eine entsprechende Beurteilung für dich schreiben kann, um dich auf den nächsten Abschnitt zu bringen. Oder eben dich hier zu behalten in der Redaktion der Bundeswehr, wo ich gearbeitet habe als Videojournalist die letzten 4 Jahre, und mich eben dort maximal zu unterstützen. Und dann gab es ein Telefonat, das war in meiner ersten Wohnung, als ich hier in Berlin war, und es war irgendwann mittags, und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich werde die Bundeswehr verlassen. Und das war natürlich schon, war schon ein Moment, wo mal eine Mischung aus Aufregung, Schmetterlinge im Bauch, aber auch totale Panik auf einen so einprasseln. Aber ich war ja selber der die Entscheidung getroffen hat. Insofern war der Moment schön. Und das war so der eine Moment, an dem ich das gesagt habe, ne, wo man es ausgesprochen hat. Ich glaube, wenn man heiratet, entscheidet man sich ja auch vorher, aber man sagt die Worte an einem bestimmten Moment. Und das hat dann doch eine besondere Kraft.
Wenn du sagst, die Entscheidung klar war vorher getroffen, aber als es dann ausgesprochen war, was kamen da für Gefühle in dir hoch? Wie geht's weiter in der Zukunft? Oder war das dann auch schon klar? Hattest du den Plan für danach schon so in etwa in deinem Kopf?
Zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung ausgesprochen hatte, als es dann quasi aktenkundig war, für meinen Vorgesetzten, da hatte ich noch nicht den Plan, wie es weitergeht. Zu dem Zeitpunkt waren es auch noch über 2,5 Jahre bis zum Entlassungstag. Und der Plan entstand tatsächlich erst so in den letzten 12 Monaten vielleicht. Naja, wir sind als Mitteleuropäer so den Jahreszyklus gewohnt und beneiden andere Leute immer um das heiße, tolle Wetter. Aber so dieser Zyklus des Jahres war für mich super wichtig, um zu sehen, okay, was mache ich dann in einem Winter, wenn ich kein Soldat mehr bin? Was mache ich dann in einem Frühjahr, in einem Sommer, in einem Herbst? Und das einmal durchzuleben und durchzudenken in diesem letzten Jahr, das hat mir geholfen, wirklich zu schauen, okay, was ist mir eigentlich denn wirklich wichtig? Denn es ist dann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Berufsleben, Erwachsenenleben, wieder an mir gewesen, eine Entscheidung zu treffen darüber, was ich eigentlich machen will mit meiner Zeit. Und nicht von einem Dienstplan, einem Ausbildungsplan oder einem Einsatzplan abhängig zu sein.
Du bist komplett in die Eigenverantwortung gegangen. Also du warst natürlich davor auch schon in der Eigenverantwortung mit der Entscheidung, ich verpflichte mich für 12 Jahre. Aber da war dann kein Halt, wenn ich das so sagen darf, mehr da, dass man weiß, aha, im Frühjahr machen wir das, nächste Woche machen wir das, morgen machen wir das und um so und so viel Uhr machen wir das.
Genau, richtig. Und das ist alles, um deine Frage zu beantworten, das ist das, was hochgekommen ist. Diese Realisierung von, ich bin jetzt wieder voll autonom und eigenverantwortlich und ich entscheide, wo ich sein will im Winter. Natürlich immer mit gewissen Grenzen, finanziellen und auch familiären Grenzen, die man sich selber steckt, aber eigentlich sind es nur selber auferlegte Einschränkungen. So. Es ist alles tatsächlich möglich wieder gewesen für mich in dem Moment und das ist mir alles durch den Kopf geschossen. Und das ging viele, viele Monate hin und her, bis ich mich da rein entspannen konnte. Denn ein Plan ist nur ein Plan und wenn man eins in der Bundeswehr lernt, ist das jeder noch so ausgetüftelte Plan mit dem ersten, ja, in unserem Fall dem ersten Schuss, der bricht, oder im Leben, ne, das erste, wenn man dann losrollt und bewegt das Auto, dann ändern sich plötzlich Dinge wieder, weil man feststellt, oh, da ist ein Stau oder die Straße ist gesperrt und dann musst du reagieren. Und sich da hinein zu entspannen, das war das, was für mich notwendig war, um mit dieser Veränderung umgehen zu können.
Du klingst für mich unglaublich in dir ruhend, unglaublich bedacht und vom Mindset her einfach sehr, sehr offen und sehr frei. Also da gibt es gefühlt keine Grenzen. Ist das nur mein Gefühl oder hast du da auch stark an dir gearbeitet oder ist das einfach Christian Krose?
Das ist, ich würde nicht sagen, das ist einfach so, das ist nicht einfach ich. Ja, da steckt viel Arbeit drin, viel Reflexion, viele Gespräche, da steckt auch tatsächlich viel Reisen drin und dieses Grenzenlose und auch dieses Freie kommt für mich tatsächlich einerseits mit dem Reisen, also zu wissen, ja, ich kann über Grenzen hinweg reisen, ich hab den besten Pass der Welt, der mich in mehr Länder reisen lässt als selbst die Amerikaner. Ich schaffe es auch über weniger regulierte Grenzen und auch in Situationen, wo man nicht irgendwie den TUI-Mitarbeiter all-inclusive neben sich stehen hat, mich zu orientieren in der Welt und nicht verloren zu gehen. Ja, da kommt so diese Grenzenlosigkeit her. Aber es ist natürlich, einerseits ist es die physische Erfahrung zu reisen und dieses Blick öffnen und andererseits ist es einfach eine innere Einstellung. Und also ich glaube, dass da wirklich viel Energie reingeflossen ist in das Entspannen, in dem vielleicht noch nicht zu wissen, was genau passiert in jedem Moment und es vor allem auch nicht kontrollieren zu können. Wenn du das so wahrnimmst, finde ich das sehr schön. Es ist ein sehr schönes Bild. Es geht mir nach innen nicht immer so, aber definitiv immer, immer öfter als früher, in der Zeit, bevor ich wirklich autonom war. Und ja, ich sehe es auch tatsächlich so. Also für mich ist es real, dass man eigentlich grenzenlos ist als Mensch.
Du hast von Yoga-Retreats gesprochen. Das wird natürlich ein großer Teil dessen sein, was dich dahin und auch zu dieser inneren Einstellung gebracht hat. Also ich höre ganz viel Dankbarkeit und ich höre einfach ganz viel nach innen kehren.
Ja, es ist tatsächlich Dankbarkeit. Dankbarkeit und Genügsamkeit, die es für mich ausmachen. Dankbar mit dem zu sein, was man in dem Moment hat oder auch was man in der Vergangenheit hatte, selbst wenn Menschen oder Momente oder Dinge nicht mehr da sind. bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar für das, was mir widerfahren ist, wem ich begegnet bin und was ich machen durfte. Und Genügsamkeit ist auch unglaublich wichtig, weil du nicht immer alles haben sollst in deinem Leben, weil sonst wäre es tatsächlich richtig langweilig. Also für mich, wenn ich immer alles sofort mit einem Fingerschnips bekommen oder erreichen würde, ich glaube, dann würde ich echt lebensmüde werden. Und so bleibt es spannend und man bleibt in Bewegung und man muss irgendwie hungrig bleiben. Ja. Und es ist aber nicht nur, es sind nicht nur die Yoga-Retreats oder Yoga und Meditation und diese Praktiken, die mir dieses Gefühl von vielleicht in sich ruhen verleiht und es auch vielleicht nach außen trägt. Es sind schon auch wirklich handfeste und auch sehr, sehr harte Erfahrungen, die man so macht in seinem Leben. Ich bin 32, ich glaube, ich habe tatsächlich ziemlich viel erlebt für diese kurze Zeit oder diese Zeit in meinem Leben. Und da sind definitiv prägende Momente, Angehörige, die man verliert, Unfälle, die man miterlebt, beinahe Unglücke, die man selber, also wo einem selber quasi an den Kragen geht, sprichwörtlich. Das sind die Dinge auch, die diese Dankbarkeit für das, was war, für das, was ist und auch die Genügsamkeit in dem Moment, in dem man sich bewusst wird, definitiv mitgeprägt haben, mindestens zu gleichen Teilen wie all das praktische Üben und Loslassen und Praktizieren und Machen. Mhm.
Gerade in so Momenten, also in so Momenten der Niedergeschlagenheit oder der Frage des Warums, wenn du sagst, Angehörige verloren, selbst dem Tod von der Schippe gesprungen, wenn man das so sagen kann, viele, viele Erfahrungen. In diesen Momenten der Niedergeschlagenheit, wie arbeitest du da mit dir selbst? Also was sagst du dir selbst da, um rauszukommen und das zu verarbeiten?
Ich glaube, dass ich gar nicht das Ziel habe, rauszukommen in dem Moment, sondern tatsächlich drin zu bleiben, aber in Bewegung zu bleiben. Also das, ich glaube, womit ich am wenigsten umgehen könnte, wenn es für mich passieren würde, wäre eine Schockstarre. Also eine sprichwörtliche Schockstarre, nicht mehr mich bewegen zu können. Und das, wir kennen das, wenn wir uns erschrecken und dann so, was ist da? Dann sind wir ganz steif. Und wenn dieser Moment oder dieses Gefühl über lange Zeit anhält, und das sehe ich immer wieder mal Leuten in meinem Umfeld, dass denen das über Tage und Wochen so geht, dass die gefühlt sich nicht bewegen können, nicht rauskommen und so weiter. Und meine Strategie ist tatsächlich, drin zu bleiben in dem Gefühl der Angst, der Verlorenheit und dem Element von Ungewissheit, wie geht es jetzt weiter, aber das auch anzunehmen und zu sagen, okay, und damit arbeite ich jetzt und ich gehe jetzt mit diesem Gefühl, gehe ich den nächsten Schritt und mach einfach mal. So, das ist so diese Macherkultur, die, glaube ich, in meiner Familie oder die ich von meiner Mutter mitbekommen habe. So, wenn du es nicht ändern kannst, dann änder dich, beweg dich und entlang des Wegs wird das kleiner oder es wird sich verändern oder es wird eben Teil von dir. Aber einfach nur stehen bleiben und schauen, wie ein Reh im Licht auf der Straße des Nachts, das bringt dich tatsächlich nicht weiter, sondern das bringt dich im wahrsten Sinne ums Leben.
Was ein schönes Geschenk auch von deiner Mutter, ja, dass du sagst, dass du das bereits von klein auf mitbekommen hast. Genau diese Strategie, wenn man es so nennen darf, immer weiter zu gehen, sich zu bewegen, in Bewegung zu bleiben und das Gefühl dennoch wahrzunehmen.
Ja, klar. Also einfach die Augen zu verschließen, ändert überhaupt nichts, weil in dem Moment, wo du die Augen öffnest, ist es immer noch da oder noch viel schlimmer. Und in Bewegung zu bleiben, ändert dann ja tatsächlich auch den Blickwinkel. Also ganz, ganz objektiv gesagt, wenn dich etwas ängstigt oder wenn du vor etwas das Gefühl hast, weglaufen zu müssen, dann macht es mehr Sinn, nicht einfach sich umzudrehen mit dem Rücken dazu und einfach wegzulaufen, weil du weißt nicht, ob es dir folgt. Du weißt nicht, ob es sich bewegt oder ob es an dir dran klebt. sondern eher seitlich, rückwärts dich irgendwie um dieses Ding herum zu bewegen und mit diesem Ding zu bewegen, dann hältst du immer Kontakt und du hältst, wir nennen es Fühlung halten militärisch. Also wir haben ein Lagebild, wir wissen, was passiert. Nur wenn du weißt, wo dein Gegner ist, kannst du auch gegen ihn agieren. Wenn du dich einfach nur umdrehst und wegläufst, dann hast du keine Chance.
Das war tatsächlich auch das allererste Bild, was bei mir jetzt aufgeploppt ist, als du das erzählt hast, ein militärischer Einsatz. Ja, du musst einfach den Überblick behalten, ne? Den Überblick und auch die Überhand behalten über dich, über dein Leben.
Klar, ja. Und es gibt natürlich Momente in all diesen Situationen, groß und klein, wo es einem mal kurz entgleitet, sprichwörtlich, ja, wo man mal gerade nicht das Zepter in der Hand hält oder entscheidet, wie es weitergeht. Ne? Wenn ein Brief vom Amt kommt oder wenn irgendwer vor der Tür steht, der nicht eingeladen war oder sonst irgendwas, all diese schrecklichen Momente, wo man sich machtlos fühlt. Ja, diese Momente gibt's und es wär Unsinn, das zu verschweigen. Und das erlebt jeder von uns. Aber dann, wenn man dann mal diesen ersten Schreckensmoment durch hat, dann ist man wieder selber, dann ist der Ball im eigenen Feld. Und dann kann man sagen, nee, ich lass dich nicht rein, du kannst mich anrufen oder okay, den Brief, ich packe ihn jetzt weg und ich lese ihn nachher nochmal oder ich hole mir eine Freundin oder meinen Anwalt oder irgendwas dazu, der mir hilft zu verstehen, was jetzt meine Möglichkeiten sind. Und es geht darum, rauszufinden, wie kann ich von hier aus weitermachen, was sind meine Möglichkeiten.
Gibt es irgendwelche Bücher oder Filme, die dich inspiriert haben?
Ich bin ein schrecklich langsamer Leser, immer schon gewesen. Ich glaube, für das, was mich ausmacht, sind es tatsächlich keine Bücher oder Filme gewesen. Das sind mehr tatsächlich handfeste Erfahrungen gewesen. Also das Nächste, was es an Büchern und Filmen gibt, die das beschreiben, was mich ausmacht oder was mich wirklich inspiriert hat, dann würde ich wirklich sagen, dann sollen Leute Biografien von sehr naturverbundenen Menschen lesen, Menschen, die an ihre körperlichen und physischen Grenzen gegangen sind, Abenteurer. Und jetzt meine ich vielleicht nicht Romane, sondern tatsächlich Biografien wie die von Reinhold Messner oder Geschichten über Menschen, die mit dem Fahrrad um die Welt gefahren sind. Also echte moderne Abenteurer. Solche Bücher, solche Biografien und auch genau solche Filme und Dokumentationen. Also ich bin großer Fan von Dokumentationen über Menschen, die inspirierende Abenteuer erlebt, durchlebt haben. Und da ist eigentlich als Thema immer da, dass am Anfang steht eine Idee, etwas Tolles zu machen und dann kommt die Realisierung, das wird richtig hart. Und es gibt immer einen Punkt in diesen Geschichten, egal ob der jetzt dann durch die geschichtliche Schreibung und das Filmen überhöht ist oder nicht, es gibt immer einen Punkt, wo der Protagonist aufgeben will und wo er eigentlich schon aufgegeben hat und dann kommt aber irgendwo wieder so ein Funke, und eine Möglichkeit, sich zu bewegen, etwas anders, etwas umzudeuten. Ja, jemand, der mit dem Motorrad um die Welt fahren will und plötzlich wird sein Motorrad geklaut, dann wird seine Geschichte eben zu einem, der um die Welt läuft oder um die Welt mit dem Skateboard fährt, weil er reagieren muss, weil er keine andere Wahl hat. Und das sind Geschichten, die mich wahnsinnig inspirieren. Ich kann dir jetzt aber nicht ein Buch oder ein Video nennen, weil für mich sind es tatsächlich eher meine eigenen Erfahrungen, mich in so eine Situation zu begeben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt irgendwo draußen in den Bergen oder mit Freunden irgendwohin unterwegs zu sein, wo es jetzt nicht so touristisch ist und dann entscheiden und reagieren zu müssen. Das ist für mich inspirierend. Und die Menschen um mich herum in diesen Situationen.
Würdest du sagen, dein Leben ist extrem?
Ich würde sagen, mein Leben ist extrem spannend. Mein Leben ist nicht extrem. Mein Leben ist eigentlich sehr, sehr geerdet. Zumindest jetzt. Ich glaube, vor 5, 6 Jahren, als ich noch in München gelebt habe, relativ extreme Dinge getan im Vergleich zu anderen Menschen in meinem Alter. Also in den Bergen irgendwie über Schluchten balancieren, auf dünnen Bändern, so Slacklines und irgendwie Klippen springen. Gesichert, ja. Aber ja, also ich glaube schon, dass das schon extrem mehr war als so der Mainstream, aber auch nicht wirklich. Also jeder Top-Sportler im Bereich des Bergsteigen, Klettern, Skibergsteigen, die machen ähnlich extreme Dinge. Man nimmt sie halt nicht so als solche wahr, weil es normalisiert und reguliert wirkt, wenn ein Skibergsteiger auf den Lhotse mit oder auf den Mount Everest weit hoch geht mit seinen Skiern, dann ist das absolut extrem und Wahnsinn. Und es gibt tatsächlich relativ viele Leute in bestimmten Sportlerkreisen und Szenen, die solche extreme Dinge tun und die da überhaupt nicht drüber reden oder die das nicht nach außen tragen. Also heute hat jeder irgendwie seinen eigenen YouTube-Channel und hat seinen eigenen Blog und alles. Aber es gibt wirklich viele Leute, die machen richtig extreme Dinge, die überhaupt niemand mitbekommt, außer vielleicht deren enge Familie und Freunde. Und insofern glaube ich, nee, bin ich jetzt bestimmt nicht mehr extrem unterwegs, weil ich auch was anderes suche, eine andere Erfahrung.
Welche Erfahrung suchst du?
Ich suche die authentische Erfahrung. Authentisch für den Moment, authentisch für den Tag oder für diese Zeitspanne. Ein authentisches Leben zu führen, das suche ich. Und die Momente, die dazu führen. Und das bedeutet für mich tatsächlich, auch einen Tag auf der Couch zu verbringen im Winter. Oder auch einen Tag einfach nur im Park mit Freunden zu sein und Unsinn zu reden. Das ist authentisch. Und ich bin lieber extrem authentisch als extrem sportlich oder extrem künstlerisch oder irgendwas anderes. Ich bin lieber extrem authentisch als irgendwas anderes.
Das sind tolle Schlussworte. Ich bin lieber extrem authentisch als irgendetwas anderes. Dennoch, eine Frage habe ich noch, Chris. Wohin soll die Reise gehen? Gibt es sowas wie eine Vision? Gibt es sowas, wo du sagst, das ist für die nächste Zeit mein Weg und das ist, soll mein Ziel sein? Das möchte ich erreichen. Da möchte ich sein und stehen.
Im Moment ist es tatsächlich dieses authentische Leben zu führen, Tag für Tag und mich mit Projekten und vor allem mit Menschen zu umgeben, die das sehen und wertschätzen können für die nächsten Wochen und Monate. Und es gibt kein Ziel, wo ich stehen muss oder es gibt auch keinen neuen Planeten, wo ich meine Fahne reinrammen muss oder so, sondern es ist tatsächlich einfach weiter ein gelingendes und authentisches Leben zu führen. Und ich möchte es immer nicht nur in der Retrospektive im Blick in die Vergangenheit so entscheiden, dass das irgendwie gelingend und gut war, sondern ich möchte es tatsächlich in dem Moment wissen oder eine gewisse Klarheit haben darüber, dass ich in diesem Moment lebe. Weil ich glaube, dann ist auch eine ungewisse Zukunft überhaupt nicht beängstigend.
Ich bin baff und ich bin dankbar. Dankbar für die Zeit, die du dir genommen hast, für einen Teil deiner Geschichte, den du mir jetzt erzählt hast. Und um nochmal ganz an den Anfang zurückzukommen, ich habe erzählt, dass du in dieser Kirche gesungen hast, in Uniform. Darf ich den Song hinten kurz anspielen?
Klar, natürlich, Katrin. Die Leute sollen ja wissen, wo da das Bild mit dem Ton nicht zusammengepasst hat.
Und wache ich neben dir auf, fällt es schwer zu liegen. Denn seit mein Kopf an deinem ruht, hab ich das Gefühl vom Fliegen. Du schläfst ganz sanft, doch ich kann sehen, wie Kraft und Ruhe in dir liegt. Ich seh dich an, wie jenes Werk, in das sich jeder Mensch verliebt. Und ich hab nie daran geglaubt, dass es sowas wirklich gibt. Wenn man tagelang hier sitzt und hofft, dass mich jemand mit deinen Augen sieht. Ich hab nie wirklich verstanden, wie man diesen Song hier spielst. Du meine Hand in deine legst und mir zeigst, wie man sich liebt. Du atmest ein, du atmest aus und deine Brust wucht wie die See. Du nimmst mich mit, lässt mich los, egal wohin ich geh. Du atmest ein und du blickst auf in meine Augen, können sehen, wie ich hier lieg, die Augen zu und dich mit meinem Herzen seh. Und ich hab nie daran geglaubt, dass es sowas wirklich gibt. Wenn man tagelang hier sitzt und hofft, dass mich jemand mit deinen Augen sieht. Ich hab nie wirklich verstanden, wie man diesen Song hier spielst. Du meine Hand in deine legst und mir zeigst, wie man sich liebt. Ah. Oh. Tagelang hier sitzt und hofft, dass mich jemand mit deinen Augen sieht. Ich hab nie wirklich verstanden, wie man diesen Song hier spielst. Du meine Hand in deine legst und mir zeigst, wie man sich liebt. Und ich hab nie daran geglaubt, dass es sowas wirklich gibt. Wenn man tagelang hier sitzt und hofft, dass mich jemand mit seinen Augen sieht. Ich hab nie wirklich verstanden, wie man diesen Song hier spielst. Du meine Hand in deine legst und mir zeigst, wie man sich liebt.
Dein Song, Chris Kruse. Ich danke dir nochmal recht herzlich für die Zeit und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge der Geschichte deines Lebens gefallen hat, dann lass mir doch bitte eine Rezension auf iTunes da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und noch mehr freue ich mich schon wieder auf die nächste Woche, Mittwoch, Folge 4 der Geschichte deines Lebens.
Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte?